Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über ein Thema, was ja in letzter Zeit vermutlich omnipräsent wurde, zumindest seit März diesen Jahres, und zwar das Thema Homeoffice. Und was früher so als fancy Startup-Perk irgendwie abgetan wurde, was aber in vielen Unternehmen als unpraktikabel dargestellt wurde, ist auf einmal doch möglich geworden, schlagartig. Und deswegen beschäftigen wir uns heute mal mit den Auswirkungen des Homeoffice und wie das mit den Kosten so aussieht. Viel Spaß bei dieser Folge.
Wir sprechen heute über die Vorteile, Nachteile, Vorurteile und vor allem die Kosten, die mit Homeoffice verbunden sind. Thomas, wir sind jetzt beide im Homeoffice, beziehungsweise ich bin heute kurz ins Studio reingekommen und werde später weiter von zu Hause arbeiten. Wie geht's dir denn mit der Situation?
Alles gut. Ich bin ja ehrlich gesagt kein großer Homeoffice-Fan gewesen. Ich bin aber jetzt nach Paris und werde ich hier mindestens mal 3 Wochen arbeiten, bis ich hier wieder quasi von hier aus zurückreisen kann. Und es ist gar nicht so schlimm. Es ist ein bisschen kompliziert von der Technik her. Ich muss den ganzen Spaß selbst aufsetzen hier und muss mir noch die ein oder anderen Dinge technische Equipment besorgen, aber im Großen und Ganzen geht's.
Ja, wir haben ja das große Glück, dass wir beide ziemlich remote arbeiten können. Klar, Videos aufzunehmen und Podcasts aufzunehmen ist logistisch etwas aufwendiger, aber es gibt Wege dafür. Anders als viele andere Menschen, die zum Beispiel in Fabriken arbeiten oder in Geschäften, die können ja nicht ins Homeoffice gehen.
Oder in Großmetzgereien.
Ja, da kommen noch andere Umstände dazu, wie das Infektionsrisiko, aber das ist ein anderes Thema. Was denkst du denn, wie viele Deutsche vor Corona Homeoffice gemacht haben, regelmäßig?
Boah, gute Frage. Was heißt regelmäßig? Einmal pro Woche, einmal pro Monat?
Ja, so sagen wir, alle 2 Wochen.
Okay, weiß ich nicht. Also ich lass mich mal kurz überlegen, wir sind ja so ein bisschen in diesem Startup-Environment, wo das schon ein bisschen häufiger ist, aber ich glaube, so ein Großkonzern macht das keiner. Ich hätte jetzt mal gesagt 10%, sowas in der Richtung.
Also ein bisschen mehr sind's. Es ist ungefähr jede fünfte Arbeit.
20%.
Genau, angestellt arbeitende Menschen in Deutschland und wir sind damit im europäischen Vergleich weit hinten. Okay. Und mich hat die Zahl auch nicht wirklich überrascht, weil ich weiß von meinen früheren Jobs, wo ich auch Angestellte war, dass es so ein bisschen verpönt war und man musste sich immer einen guten Grund überlegen, so hey, ich muss zum Arzt oder ich muss was abholen oder ich fahre heute Abend dort und dorthin und muss deshalb früher anfangen. Also ich glaube, die Pandemie hat da auf jeden Fall was am Mindset geändert, zwangsläufig, weil jetzt eben ganz viele in dem Boot sind, ne?
Hm. Und wie ist jetzt die aktuellen Quoten? Also kennst du da auch Zahlen, wo sich das hinentwickelt hat?
Ja, also eine repräsentative Umfrage unter Arbeitgebern hat ergeben, dass 3 von 4 Unternehmen, also 75%, verstärkt auf Homeoffice setzen. Mhm. Um eben das Infektionsrisiko zu senken, was ja auch Studien belegt haben, dass Büros und Großraumbüros eben ein gefährlicher Ort sind, wenn man nicht die entsprechenden Abstände und Lüftungen stellen kann.
Also gefährlich im Sinne von Corona.
Genau, das Infektionsrisiko ist etwas höher. Und vor Corona war es eben nur jeder zweite Arbeitgeber in Deutschland ungefähr, der überhaupt Homeoffice angeboten hat. Deshalb auch die niedrige Zahl der Arbeitnehmer, die das gemacht haben, weil viele Unternehmen haben das halt überhaupt nicht angeboten. Und ich kenne auch in meinem Umfeld vor allem in unserem Alter Menschen, die in älteren Strukturen arbeiten, die sich das auch erkämpfen mussten, weil es eben vorher niemand gemacht hat, niemand danach gefragt hat und es eben immer mit diesem Vorwurf einherging, so, ah ja, da will jemand freimachen oder so. Was ich übrigens ganz interessant finde, ist, da gibt es ganz viele Umfragen zu und Studien zu und natürlich ist die Prozentzahl jeweils etwas unterschiedlich, aber es gibt Hinweise darauf, dass Mitarbeitende im Homeoffice sogar produktiver sind, weil das Pendeln wegfällt, viele unnötige Meetings wegfallen, Geschäftsreisen wegfallen und so weiter. Und deshalb glaube ich auch, dass es vielleicht länger so bleiben wird, selbst wenn wir einen Impfstoff haben und durchgeimpft haben. Aus Arbeitgebersicht, du bist ja auch Arbeitgeber, denkst du, dass nach der Pandemie Homeoffice weiter bestehen wird und größere Bedeutung haben wird?
Ich wäre so ein bisschen vorsichtig, was das Romantisieren von Homeoffice angeht. Du weißt ja, dass ich eher so ein kritisch denkender Mensch dem gegenüber bin. Erstens mal denke ich, dass man, ich zweifle das jetzt mal so ein bisschen an, ob du wirklich produktiver bist. Natürlich fallen die Pendelzeiten weg. Das ist absolut klar. Du kannst auch ein bisschen länger schlafen und so. Das nutze ich auch aus. Jetzt, wo ich hier bin, brauche ich nicht eine Stunde vorher im Büro zu sein und so, um mich vorzubereiten, sondern ich bin dann halt direkt zu Hause. Es kommt immer drauf an, würde ich sagen. Ich finde, so eine Pauschaldiskussion zu sagen, wie es jetzt teilweise politisch auch gefordert wurde, du musst Homeoffice machen dürfen. Erstens mal gibt es super viele Berufe, wo du kein Homeoffice machen kannst. Wie willst du Taxifahrer Homeoffice machen? Also solange es noch keine autonom fahrende Autos gibt. Und zweitens mal, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, ich denke mal, das funktioniert gut bei routinierten Teams. Aber gerade zum Beispiel am Anfang, finde ich, ist es halt schon eine ziemliche Hürde, wenn du irgendwie in eine neue Firma reinkommst, weil die Problematik halt wirklich so ist. Erstens mal musst du dich in die Kultur reinfinden und zweitens ist die Kommunikation viel einfacher, wenn du nebeneinander sitzt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass es durchaus Vorteile gibt, ja. Zum Beispiel, was ich jetzt für mich merke, ist, ich bin ja so ein bisschen mehr jetzt in so eine managerial Rolle reingewachsen, ja, wo ich quasi so für viele Leute Ansprechpartner bin bei uns. Und da fällt es mir halt schwer, mal konzentriert meine Sachen abzuarbeiten, sprich Videos zu produzieren oder so, was ja früher gar kein Thema war. Ich habe mich einfach den ganzen Tag Zeit gehabt und konnte den ganzen Tag einfach ein Skript schreiben, mich hinstellen, ein Video produzieren. Und das fällt mir halt einfacher, solche Störfaktoren abzublocken. Und das kann dann tatsächlich dazu beitragen, dass du eine höhere Produktivität hast. Wie das jetzt langfristig sein wird, ja, es geht ja in die eine und die andere Richtung. Ne? Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit unseren Immobilienmaklern ausgetauscht haben, mit denen wir ein Büro gesucht haben, sagen die natürlich auch, ein Großteil der Leute steigen jetzt um auf Homeoffice oder eine große. Wir haben so viele Büros besichtigt, die voll ausgestattet waren und wo kein Mensch drin war oder ein oder zwei Leute in so 30-Mann-Büros oder so, ne? Ja. Das heißt, ich denke schon, dass es da langfristig einen Shift geben kann und auch sicherlich zum Positiven hin. Allerdings glaube ich nicht daran, dass es diese fully remote Unternehmen, die jetzt mittlerweile auch diskutiert werden, dass das ein Zukunftsmodell ist. Also ich glaube, wenn du eine Firma gründen willst, aufbauen willst, dann gehört auch eine gewisse Firmenkultur dazu. Und die 100% digital zu vermitteln, finde ich schon kompliziert. Sorry für den langen Monolog.
Ich glaube, das ist auch für viele, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, ein Nachteil, dass man eben diesen persönlichen Draht nicht mehr wirklich hat, sondern nur wie wir jetzt via Hangout zusammenkommt.
Ist unangenehmer, also de facto. Also ich fände es besser, wenn wir in einem Raum sind, jeder hat sein Mikrofon, wir hören uns auf demselben Enddevice, statt jetzt über einen Bildschirm zu gehen. Ja. Aber sagen wir es mal so, es lässt sich noch verkraften. Ja. Aber die Optimallösung ist es nicht, oder? Wie siehst du das?
Also ich genieße es, von zu Hause zu arbeiten, auch jetzt im Winter halt nicht raus zu müssen. Aber ich genieße es auch, mit Kolleginnen und Kollegen beim Kaffee zu sitzen und zu reden. Also das Persönliche fehlt mir auch. Aber wir haben ja zum Glück die Möglichkeit gehabt, uns vorher kennenzulernen. Also wie du sagst, ich glaube, jetzt anzufangen ist schwierig, weil da eben eine ganze Ebene wegfällt komplett. Aber ich habe hierzu auch nochmal Zahlen rausgesucht, also zu der Prognose, wie es nach Corona, so es ein nach Corona gibt, aber gehen wir mal davon aus, es gibt ein nach Corona, wie es danach weitergehen könnte. Und zwar von beiden Perspektiven aus. Arbeitgeber rechnen damit, dass der Anstieg der Homeoffice-Tage danach ungefähr 65% beträgt. Und Arbeitnehmer, von denen es vorher ungefähr jeder Fünfte war, wie gesagt, der Homeoffice gemacht hat, wollen das künftig 71% tun. Das heißt jetzt nicht, dass sie es sich wünschen, komplett remote zu gehen, aber das heißt, dass sie schon für sich herausgefunden haben, dass es eine Option ist, mal Homeoffice zu machen. Macht, ne? Genau. Und lass uns mal genau auf das Finanzielle schauen. Also bei uns bei Finanzfluss ging das ja recht easy mit der Umstellung, weil, wie gesagt, wir in der Regel kein Riesen-Equipment brauchen, um zu Hause zu arbeiten. Wir durften uns unsere Screens abholen und unsere MacBooks oder Windows-Laptops mitnehmen. Nun ist es aber nicht in jeder Firma so, dass man einfach einen Laptop hat, sondern manche haben da richtige Ausstattungen. Und ich habe gelesen, dass manche, also in einer Umfrage haben Experten geschätzt, dass die Investition, die man pro Arbeitnehmer in die Hand nehmen muss, um Hardware, Software, Schulungen dafür zu stellen, dass man fürs Homeoffice gewappnet ist, ungefähr 950 Euro pro Kopf beträgt. Mhm. Das klingt für mich aber...
Was zusätzlich ausgegeben werden muss, weil ich meine, das wäre auch so ein Schnitt, wo ich sagen würde, das kostet uns einen Arbeitsplatz. Also wenn wir einen Mitarbeiter onboarden und einmal voll ausstatten müssen, sind es auch rund 1000 Euro, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und du meinst, das kommt jetzt on top zum Homeoffice, also das Homeoffice on top quasi?
Das ist, ja, je nach Unternehmen natürlich, je nach Branche, je nach Software, die man braucht. Manche Software kostet ja schon Tausende, aber genau, 950 Euro zusätzlich. Da muss man aber natürlich bedenken, dass Unternehmen, vor allem wenn sie, wie du angesprochen hast, eben Büroflächen einsparen, sehr viel sparen können.
Ja, das heißt, das ist aber so eine Frage, ne? Also die Bürofläche, ab wann sparst du Büroflächen ein? Entweder stellst du um und sagst, okay, jeder muss Homeoffice machen, also jeder muss einen Tag Homeoffice machen und dadurch sparst du halt 20% deiner Bürokapazitäten ein. Dann musst du aber auf Flexdesk umstellen. Oder du sagst, wir sind ein 100% dezentrales Unternehmen. Also es gibt quasi keinen Firmensitz mehr, wo wir sitzen. Das ist auch eine Freundin von mir, die in einem Unternehmen arbeitet, die das jetzt gemacht haben. Und die sagt aber auch, anstrengend. Also null persönlichen Bezug zu haben. Am Anfang haben die sich dann in so Coworking Spaces mit Kollegen getroffen oder mal bei dem einen, mal bei dem anderen Kollegen gearbeitet. Aber das ist ja auch nicht der Sinn hinter Homeoffice, wenn es ums Thema Pandemiebekämpfung geht.
Ja, nee, aber jetzt rein auf die Zahlen geschaut. Die Telekom ist ein Beispiel. Das Handelsblatt hat darüber geschrieben und ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Und zwar will Telekom global wohl anlässlich der Pandemie 40% der Büroflächen einsparen, also fast die Hälfte, weil die für sich entschieden haben, dass es halt ein wirtschaftlich interessanter Faktor ist. Und bei so einer großen Menge, auch an Mitarbeitern, die haben 210.000 Mitarbeiter weltweit, geht das schon ganz schön ins Geld, diese Büromieten. Und Schätzungen zufolge kann die Telekom damit einen zweistelligen Millionenbetrag einsparen, was nicht ohne ist.
Was sehr wenig ist, finde ich jetzt, also für so einen Großkonzern. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel die an Mieten bezahlen, müssen wir mal reingucken in die Bilanz, aber... Zweistelliger Millionenbetrag für so einen Milliardenkonzern, aber okay, interessant, ja.
Und genau, die sind da ziemlich pro Homeoffice, pro weniger Schreibtische und 180.000 der 210.000 Mitarbeiter haben während der ersten Welle von zu Hause gearbeitet.
Ich meine, du hast es ja selbst gesehen, als wir zuletzt in Frankfurt waren und bei einem befreundeten Asset Manager im Büro waren. Als wir da durch die Gänge geschlendert sind, hat es irgendwie komisch ausgesehen, weil jeder zweite Monitor weg war und Leute waren sowieso keine da. Und jetzt war das auf einer Büroetage von einem, keine Ahnung, wie viel Stockwerke, 30 Stockwerke hohen Gebäude in Frankfurt. Wenn du das jetzt mal hochrechnest, wird es da vielleicht in Zukunft deutlich leerer sein. Weiß ich nicht, ja. Von der anderen Seite ziehen natürlich die sozialen Aspekte die Leute auch immer wieder zurück ins Büro.
Ja, ich glaube, das wissen wir beide gar nicht, wie das später sein wird, auch wie lange das Ganze noch gehen wird. Aber ich finde das einen interessanten Aspekt, also wie viel Geld man da einsparen kann. Und laut einer Einschätzung von Immobilienexperten ist es wohl so, dass man ab 5% Verkleinerung der Bürofläche es sich schon rentiert für Firmen. Wobei man dann natürlich überlegen muss, wenn man später wieder zurückgeht auf Präsenzarbeit, dann muss man ja auch wieder Fläche schaffen.
Ich meine, wir standen ja auch davor, vor der zweiten Welle, waren wir in engen Verhandlungen schon mal für zwei Büroflächen, wovon wir dann eine genommen hätten, die wir beide abgesagt haben, sind jetzt hier bei der Coworking-Space-Lösung geblieben, haben unser aktuelles Büro verlängert, auch wenn das langfristig vermutlich zu klein sein wird, werden ab April dann neue Flächen hinzubekommen. Das bedeutet, wir sind jetzt auch zwangsläufig, auch post-Corona oder zumindest mal bis zum ersten Halbjahr nächsten Jahres, darauf angewiesen, dass ein gewisser Teil an Mitarbeitern Homeoffice macht, und wir haben auch dann solche Klassifizierungen intern erstellt und gesagt, okay, wer ist prioritär, für ins Büro zu kommen? Erstens mal jedes Mal, wenn es um Content-Produktion geht, weil das ist auf Distanz natürlich ein bisschen schwierig, gerade heiß laufende Projekte, zum Beispiel in der Entwicklungsphase oder, wie es jetzt zum Beispiel der Fall bei An ist, Onboarding, ja, einfach, dass man einfach mal präsent ist. Und wenn es dann Aufgaben gibt, die von der Distanz her gemacht werden können, dann sollte das erstmal auch geschehen. Und dann stocken wir die Präsenztage dann wieder auf, wenn es wieder safe ist. So. Ich meine, wir wurden ja auch relativ schlagartig umgestellt. Also uns hat die zweite Welle ja auch direkt erwischt, indem wir anderthalb Corona-Fälle bei uns hatten. Und von daher, solche Dinge lassen sich halt nicht vorhersehen. Ja,
ja, ich erinnere mich. dann gibt es natürlich auch auf Arbeitnehmerseiten Kosten. Also wenn ich den ganzen Tag zu Hause verbringe, dann habe ich jetzt im Zweifel in den kommenden Monaten höhere Heizkosten. Ich habe Strom, der steigt. Ich habe die Technik, die ich vielleicht aufrüsten muss und so weiter. Und ich glaube, da arbeitet die Politik.
Schnelleres Internet.
Habe ich tatsächlich jetzt auch umgebucht, letzte Woche. Aber ich glaube, da gibt es in der Politik auch ein paar Anregungen, dass man mehr steuerlich absetzbar macht. Denn bisher ist es ja so, dass man einen getrennten Büroraum braucht, damit man die Kosten für diesen Raum, also die Miete dafür, absetzen kann. Aber diesen Luxus haben natürlich nicht so viele. Also ich habe ihn nicht, den separaten Büro.
Andererseits sparst du natürlich auch die Transportkosten, ne?
Genau, das stimmt, ja. Die kann man sich wegsparen, wenn man sonst keine Verpflichtungen hat. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, die mittlerweile wichtiger geworden ist auf politischer Ebene als früher. Und das, was du ja vorhin angesprochen hast, dass das komisch ist, dass es ein Anrecht geben soll auf Homeoffice. Ich glaube übrigens, da ist Deutschland auch der Vorreiter, überraschenderweise, weil wir so lange hinterher waren.
Ist ja nur ein politischer Vorschlag, er ist ja noch keine Realität.
Genau, ja, hat unser Arbeitsminister Hubertus Heil, meine ich, angebracht. Du sagtest richtigerweise, es kann ja nicht jeder Homeoffice machen und deshalb kann es auch kein Recht darauf geben, weil ein Taxifahrer wird trotzdem ins Auto steigen müssen. Aber ich glaube, das soll einfach diese Barriere überbrücken, dass man sich nicht traut zu fragen. Und eben auch aus Pandemiegründen, genau. Ich habe was gelesen, was aus einer ganz anderen Richtung kommt und was ich super interessant fand. Und zwar haben Strategen der Deutschen Bank vorgeschlagen, dass Menschen, die nach der Pandemie weiter im Homeoffice arbeiten wollen, 5% Steuer darauf zahlen sollen. Also ich als Arbeitnehmerin.
Auf was bezahlen? Auf das Gehalt dann?
Auf das Gehalt, genau. Das soll abgezogen werden. Und zwar die Begründung, ich trage dann weniger zur Infrastruktur der Wirtschaft bei, weil man eben nicht pendelt, weil man nicht in der Kantine ist, weil man, ich weiß nicht, auf dem Weg nicht noch was kauft. Was hältst du von dem Vorschlag?
Ja, finde ich gut. Ja, voll dabei.
Warum?
Nein, Spaß. Kann ich dir ehrlich gesagt jetzt keine Meinung zu geben. Müsste ich mal durchdenken. Aber wenn du mit so einem Ansatz anfängst zu sagen, naja, dein Konsum ist geringer als der Durchschnitt oder als ein Referenzwert und dafür penalisieren wir dich, wird ja Sparen per se schon mal, also dann müsstest du ja auch Sparen nochmal separat besteuern, weil alles Geld, was du auf die Seite legst, ja nicht zum Konsum beiträgt, nicht zur Infrastruktur, nicht zu sonst irgendwas. Von daher, so auf den ersten Blick finde ich das ein fragwürdiges Argument. Ich würde es aber jetzt auch nicht direkt pauschal abtun und sagen, es ist Blödsinn, weil ich mich nicht genug damit beschäftigt habe. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ja,
ja, und auch da waren es natürlich die Finanzen, die das motiviert haben. Und zwar haben die ausgerechnet, dass diese 5% jährlich in den USA 48 Milliarden Dollar einbringen würden. und in Deutschland 16 Milliarden Dollar. Was?
Die Homeoffice-Tax.
Genau.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, solche Milchmädchenrechnungen in Anführungszeichen sind ja zu einfach. Du kannst ja auch sagen, okay, lass uns doch die Mehrwertsteuer erhöhen, weil eine Mehrwertsteuererhöhung würde x 100 Milliarden oder x zig Milliarden mehr an Steuereinnahmen bringen. Aber ist ja kein Argument. Du kannst ja nicht etwas machen, nur weil es dir mehr Geld einbringt. Sondern da muss ja ein rationaler Grund dahinter sein. Nicht, weil sonst könnten wir auch sagen, hey, warum machen wir die Mehrwertsteuer nicht einfach 100%? Dann hätten wir nämlich die Steuerlast maximiert. Oder sogar mehr als 100%.
Ja, klar.
Du kannst ja gut stärker besteuern als 100%. Und sehe ich kritisch, aber okay.
Ja, also ich finde das Argument der Strategen, die das vorschlagen, nicht sehr überzeugend. Und ich glaube, das ist eher Lobbyismus für Großimmobilien und für die amerikanische Wirtschaft.
Das kann natürlich gut sein, ja. Brauchen wir noch so Innenstädte mit großen Skyscrapern, wenn keiner mehr ins Büro geht? Ich persönlich glaube ja, aber we will see. Vielleicht machen wir ein Update einfach Ende des ersten Halbjahres 2021. Da haben wir sicherlich noch mal ein bisschen mehr Visibilität.
Stimmt, ja, das stimmt.
Ich meine, ein interessanter Punkt, einer der größten Startups, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal angesprochen hatte, aber einer der größten Startups, die ja jetzt auch an der Börse sind, HelloFresh, war es HelloFresh oder Lieferando? Einer von beiden, weiß nicht mehr wer, war in wirklich fortgeschrittenen Verhandlungen, um einen sehr, sehr großen Immobiliendeal zu machen, also als Miete. Und Rekordmieten in Berlin gezahlt. Ich weiß nicht, ob die Zahlen disclosed sind, aber wirklich Rekordmieten pro Quadratmeter. Und der Deal ist vor 3-4 Monaten geplatzt oder so. Ja, und da waren 2 Jahre Verhandlungen dran, um dieses Headquarter vorzubereiten. Also das ist schon sehr wegweisend und hat natürlich auch nochmal so einen Schock in die lokale Immobilienbranche gegeben. Und es ist sicherlich nicht die einzige Stadt, in der sowas passiert, dass so ein Riesenunternehmen sagt mit, keine Ahnung, 2000 Arbeitsplätzen oder so, wir stoppen jetzt erstmal alles.
Total. Ah, da fällt mir auch noch ein interessanter Fact ein, den ich gelesen habe. Und zwar hat LinkedIn die Berufsplattform Menschen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, also wieder zurück ins Büro zu gehen. Und 51% haben gesagt, dass sie gar nicht zurück wollen oder nur teilweise. Also ich glaube, es gibt schon eine Gruppe, die das ganz toll findet. Und auch die Zahl der Suchanfragen zum Thema Remote Jobs bei LinkedIn ist hochgeschossen. Also viele Menschen haben explizit nach Remote-Jobs gesucht, wobei das natürlich auch an der Pandemie jetzt liegen kann, weil man halt sich nicht einem Infektionsrisiko aussetzen will. Aber also Privatempirie ist bei mir, wo die meisten Freunde auch von zu Hause aus arbeiten, dass es tatsächlich viele gibt, die sagen, oh, ich würde jetzt echt gerne mal wieder ins Büro.
Ja. Vielleicht hier mal eine Story von einem befreundeten Unternehmer, der wirklich schon, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber die sind in sehr, sehr vielen Ländern tätig und also großes Unternehmen. Und vielleicht kann ich da immer so eine Pauschalantwort wiederholen. Deswegen sage ich bewusst nicht, was es ist. Er meinte so, ja, gerade diejenigen, die schwach performen, sind die am lautesten schreien, um ins Homeoffice zu gehen. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen, unkommentiert. Und eine zweite interessante Aussage war gewesen, der hat mir mal gefragt, so, wie regelst du das mit dem Thema Anrecht auf Homeoffice, also wie sind da die Quoten? Ein Tag pro Woche oder 2 Tag pro Woche oder 1 Tag pro Monat oder wie auch immer. Und da finde ich, hat er auch eine Aussage getroffen, wo ich zustimme. Und zwar, das hängt vom Job ab. Es hängt vollkommen vom Job ab. Und deswegen finde ich halt solche fixen Homeoffice-Regeln schwierig. Ja, weil es Leute gibt, die im permanenten Austausch stehen, die quasi in der Mitte stehen und viel koordinieren müssen. Da ist es viel einfacher, wenn du natürlich vor Ort bist, ja, und mit den Leuten über Flurfunk kommunizieren kannst. Und bei anderen Jobs, typischerweise bei deinem, ja, gerade wenn du Texte schreiben musst oder so, dann schreibst du den Text dann halt da, wo du dich am wohlsten fühlst und deine Kreativität gefördert wird. Und da sind ja gerade solche, da ist ja gerade so ein Flurfunk und Co. störend. Also von daher, ich denke, das darf man nicht zu sehr pauschalisieren.
Ja, da stimme ich zu. Also es ist, auch bei uns ist es ja so, dass ein paar der Kollegen die meiste Zeit hier sind. In ihrem eigenen Raum jetzt, aber weil es eben mehr Sinn ergibt.
So sieht's aus. Gut. Vielen Dank für deine Recherche, Anna. Und mal gucken, ob wir ein Update nächstes Jahr gemacht bekommen und mal sehen, wie es weiterläuft.
Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Ciao.
Du auch.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.